Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Hallihallo, Alex.
Hi, Markus, grüß dich.
Du warst vor kurzem tatsächlich auf einem richtigen Event.
Ja, das ist korrekt. Das war vergangene Woche. Samsung hatte ja am Mittwoch offiziell seine neuen Foldables vorgestellt. Und an dem Tag davor war es uns möglich, in Berlin auf einem Live-Event die Geräte schon mal vorab uns anzuschauen.
Wie läuft so ein Event momentan ab?
Eigentlich relativ entspannt. Also man merkt halt, dass die Unternehmen versuchen, eine möglichst große Location zu finden, wo man sehr viel Platz hat, wo die Leute, die dann alle vor Ort sind, sich schön verteilen können. Man musste auf jeden Fall einen Test machen. Also das spielte keine Rolle, ob man da jetzt geimpft war oder genesen oder wie auch immer das sonst noch heißt. Man musste sich testen lassen. War auch schnell erledigt, macht man dann ja auch. Es war ja ein wichtiges Event, was ja auch so gesehen Spaß gemacht hat. Außerdem wollte man natürlich auch mal wieder echte Menschen sehen, ja, beruflich sozusagen. Man hat ja auch sonst auch Kontakt mit anderen und das war dann natürlich auch sehr schön. Aber Event war top, sehr entzerrt, also sehr viel Zeit, also kein Gedränge irgendwo, ganz entspannt, natürlich auch Maskenpflicht und das war gut, also war schön. Nachher waren wir dann auch noch irgendwo, da musste man dann natürlich auch wieder alles beachten, aber so wie es halt, das war dann unabhängig vom Event, also so wie es halt ist, wenn man irgendwie ein Restaurant betritt.
Ja, also. War ja auch einiges zu sehen bei Samsung.
Ja, auf jeden Fall. Samsung hat zwei neue Foldables vorgestellt. Eigentlich ist der August ja immer so ein bisschen reserviert für die Note-Serie. Die gab es im letzten Jahr ja noch. Darauf hat Samsung verzichtet. Das hat einer der Verantwortlichen aber im Newsroom irgendwie schon vor 3 oder 4 Wochen gesagt. Es wird dieses Jahr kein Note geben. Das war auch so ein bisschen absehbar. Denn im Anfang des Jahres zur S21-Serie hat Samsung ja schon für das S21 Ultra den Stift verfügbar gemacht und dann auch in einem Zug gesagt, okay, es wird in Zukunft auch weitere Smartphones geben und was bietet sich da besser an als das große Foldable, also das große Smartphone mit einem 7,6 Zoll Display, wo man dann eben drauf schreiben kann. Also das ist ja nun eigentlich rein von der Fläche her erstmal besser geeignet als alle anderen regulären Smartphone-Größen.
Genau. Das ist richtig.
Genau, also gibt auch wieder zwei Foldables. Einmal das Galaxy Z Fold 3 5G und das Z Flip 5G. Sagen wir mal, die zweite Generation des Flip wird immer gesagt, dass diese übersprungen wurde. Allerdings kann man das so oder so sehen. Also Samsung hatte ja einmal im Februar 2020 ja, das Z Flip vorgestellt und dann ein halbes Jahr später, was sich dann einfach Z Flip 5G nannte. Also eigentlich ist das ja schon die zweite Generation. Da gab es ja dann auch noch ein paar andere Verbesserungen und dann eben jetzt aber, was dann auch Z Flip 3 heißt, also wie das Fold 3 eben auch, damit man merkt, okay, das ist eine Foldable-Generation. Ist auch grundsätzlich am Konzept treu geblieben. Also es gibt ein größeres Modell, wie ich ja eben schon gesagt habe, was man groß aufklappen kann. 7,6 Zoll Display, das ist dann so ein bisschen so wie 3:4 Format. Und zusammengeklappt hat man dann eben so ein Außendisplay, 6,2 Zoll groß. Also auch ganz normale Phablet-Maße. Klar, so ein S21 Ultra hat dann mit 6,8 Zoll auch noch mehr, aber im Gegensatz zu dem vorher war in anderer Generation war das Display ja kleiner.
Wesentlich
kleiner und jetzt hat man halt außen auch eigentlich ein richtiges Smartphone, obwohl man immer dazu geneigt ist, das aufzuklappen, weil dafür ist es ja irgendwie auch da. Und also erst nochmal zu dem Fold, da haben sich auch einige Sachen geändert. Also grundsätzlich, man kann sie verwechseln. Das Design ist einfach gleich geblieben.
Okay.
Also man müsste jetzt wirklich erstmal beide umdrehen, damit man sieht, okay, bei dem neuen ist das Kameradesign hinten einfach schmaler und anders. Die Linsen sind ein bisschen größer. Vorne ist es so, das war ja auch ganz groß schon in den Gerüchten, dass es halt kein Punch-Hole mehr geben wird, sondern eben eine Kamera, die unter dem Display sitzt. Allerdings bei meinem ersten in die Hand nehmen, da stand ich dann so ein bisschen vorm Fenster, das war riesengroß, da kam Tageslicht rein und das spiegelte so ein bisschen. Und dann dachte ich, Moment, hat Samsung jetzt wieder ein Punch-Hole verbaut? Also ich sehe hier keine, man sieht halt ganz klar, dass da oben eine Kamera ist. War aber eine Kamera unter dem Display.
Okay.
Also man sieht diese Kamera. Und wenn man aber das Smartphone dann benutzt, also gerade in einem sehr hellen Hintergrund, dann wird die so ein bisschen transparent. Also das ist schon weniger als so ein Punch-Hole. Allerdings ist das Punch-Hole beim Vorgängermodell auch schon wirklich sehr dezent. Das muss man einfach dazu sagen. Deswegen benutzen das auch so viele, ne? Bei ganz vielen anderen Smartphones. Das hat sich einfach bewährt. Aber es gibt eben eine Kamera unter dem Display. Und wenn man dann ein Selfie damit macht, dann entsteht quasi künstlich ein Punch-Hole. Also okay. Du wirst das nicht quasi unterscheiden können. Klar, wenn man nah rangeht wahrscheinlich, ne? Aber es sieht halt einfach aus wie ein Punch-Hole. Es entsteht quasi ein schwarzes Loch. Und wenn man dann die Kamera wieder schließt, geht dieses Loch quasi so zu.
Wahnsinn.
Also man sieht es schon, ne? Ich habe ja auch einige Bilder zum Event haben wir ja auch gemacht und dann kann man sich bei uns auf der Seite auch angucken. Da habe ich dann das alte Modell und das neue daneben gelegt mit weißem Hintergrund. Da sieht man genau den Unterschied. Okay, hier ist ein echtes Punch-Hole und dann eben beim neuen ist das so transparent.
Bestimmt auch eine Idee Richtung S22 oder so.
Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Beim Z Flip 3 gibt es das nicht, da bleibt es vorne beim Punch-Hole, okay. Beim echten sozusagen.
Okay, also war S22 Ultra dann wahrscheinlich.
Ich wollte gerade sagen, beim S22 Ultra dann könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass dann auch da die Kamera unter dem Display kommt. Das macht einfach auch Sinn, wenn die Technologie jetzt schon mal so ist und die jetzt hier verwendet wird und gerade dann beim größten Flaggschiff das glaube ich schon, dass ich, das könnte mir gut vorstellen. Ist aber dann auch vorstellbar, dass dann eben beim S22 oder S22 Plus, wenn es das nochmal geben sollte, also ein Plus-Modell ist ja auch immer so ein bisschen, das fällt ja immer so ein bisschen raus. Also entweder hat man das Normale, was dann noch schön kompakt ist, oder dann hat man eben das top ausgestattete mit irgendwie der besten Kamera von der Generation gerade. Mhm. Aber das Plus-Modell geht immer so ein bisschen unter. Aber ich würde sagen, meine Vorstellung würde sagen, erstmal S22 Ultra hat die Kamera unter dem Display und das S22 vielleicht nicht bleibt beim Punch-Hole, weil das Punch-Hole ist ja immer noch eine Top-Lösung.
Im Vergleich zu Apple oder so auf jeden Fall.
Im Vergleich zu Apple auf jeden Fall oder im Vergleich zu den ersten Lösungen oder halt dieses. Ich meine, es war immer ganz nett, wenn man da das zum ersten Mal zu sehen, wenn irgendwie so eine Flip-Kamera wie Asus das macht oder halt so ein Pop-up hieß das ja, glaube ich. Ne? Genau. Sowas hat der OnePlus auch gemacht beim 7er, 7T Pro. Da hat man eben das Display überhaupt nicht unterbrochen, aber ich finde, gerade die wichtigsten Apps sind eigentlich darauf angepasst, dass eben das Punch-Hole dann, dass das dann nicht vorher aufhört, irgendwie das Display da unten drunter und dass da relativ viel verloren geht. Das sieht schon ziemlich gut aus mit so einem Loch, aber klar, warum soll man das nicht dann bei der neuen S-Klasse dann verwenden? Ja.
Sieht ziemlich gut aus.
Ja.
Ich bin ja jemand, der hat immer zu dem Fold gesagt, zum ersten Modell eigentlich schon, und es hat sich für mich eigentlich bis heute nicht geändert. Was will man eigentlich damit, außer angeben, dass man es sich leisten kann vielleicht? Weil als Smartphone, okay, du sagst, das Display ist jetzt auch mit 6,2 Zoll, sprich außen hat man auch schon ein recht vernünftiges Smartphone, aber was bringt mir das Innendisplay? Du sagst selbst so ungefähr 4:3, das heißt, das ist für Video, die ja meistens 16:9 oder ähnlich sind, das ist für Video eigentlich Quatsch, weil du hast oben und unten einen relativ großen Rand. Was bringt mir im Endeffekt das große Display? Als Handy ist es zu groß und als Tablet ist es eigentlich zu klein.
Ja, ich glaube, es kommt immer dann nochmal auf die App an. Ich hatte jetzt nochmal, als dann die Neuvorstellung von dem Fold dann ernster wurde, habe ich nochmal das Vorgängermodell genommen und habe da mal einige Folgen Netflix drauf geguckt und auch YouTube gestartet. Bei Netflix ist es so, du kannst halt das komplette Display halt nutzen. Es geht dann halt irgendwie ein bisschen was verloren, wenn irgendwie, wenn du mal Untertitel hast oder irgendwie, also auch ja ein Teil von einem, ja, wie soll ich sagen, so ein Close-up von der Person, das dann Teil vom Gesicht weg ist, aber richtig störend ist nicht. Also man kann da schon angenehm was drauf gucken. Bei YouTube, ja, hatte ich dann relativ die dicken Balken da. Ich sag mal, ich bin auch etwas zurückhaltend, was so die den wirklichen Mehrwert von dem Fold 3 im Alltag, was das so betrifft, da muss man halt gucken. Eigentlich ist es groß und schwer. Es ist auf jeden Fall für mich deutlich schwerer, wenn es zusammengeklappt ist, weil wenn es aufgeklappt ist, ist das, ja, das verteilt sich einfach besser. Ja, also theoretisch, wenn man mal so spaßeshalber aufgeklappt das Fold ans Ohr hält, dann ist das eigentlich, wirkt das nicht schwerer wie ein anderes Smartphone auch. Und
okay.
Ich meine, da ist schon noch ein bisschen Unterschied. Ich glaube, es sind 200, also 11 Gramm ist das neue leichter geworden. Mhm. Das ist im Direktvergleich nicht so extrem spürbar, aber 11 Gramm ist es eben. Ich glaube, das eine war dann, das alte war 283 Gramm, das neue sind 272 Gramm. Ist schon ordentlich. Das merkt man dann auch, vor allen Dingen, wenn man halt nur normale Geräte gewohnt ist oder halt, wenn auch Leute Smartphones benutzen, die unter 200 Gramm sind. Das ist natürlich extrem der Unterschied. Aber so ein normales iPhone, 11 Pro Max oder ein S21 Ultra, die wegen auch über 220 Gramm, 227, 226, irgendwie sowas. Aber ja,
ist der Unterschied gar nicht mehr so groß.
Der Unterschied ist gar nicht so groß, aber es ist wirklich so wirklich praktikabel im Alltag ist es nicht, zumal es ist immer noch eine Preisfrage. Die Dinger sind günstiger geworden. Samsung hat was am Preis gemacht, aber die sind immer noch sehr teuer. Durch den Stift ist es eigentlich Anwendungsszenario besser geworden. Es gibt ja auch die Multitasking-Geschichten, die waren ja auch beim alten Modell schon so. Man kann ja zwei Apps splitten, ne? Man hat dann quasi zwei Apps nebeneinander und hat dann, die kann man auch unterschiedlich bedienen. Man kann dann auch je nach Anwendung einfach sowas wie Copy und Paste machen oder rüberziehen von der einen App zur anderen, irgendwie zum Beispiel ein Textverarbeitungsprogramm und fügt dann irgendwie ein Bild ein oder irgendwie sowas. Aber da muss man sich halt fragen, ob man das wirklich so sehr braucht. Es ist schon schön, du klappst das auf und hast ein großes, breites Display, es hat schon was. Aber für wirklich den normalen Smartphone-Nutzer ist es, glaube ich, etwas zu viel. Das ist eigentlich passt eigentlich ganz gut zum Flip, denn das mit dem Flip 3 versucht, glaube ich, Samsung die Foldables eher massentauglich zu machen. Nicht nur was den Preis angeht, sondern auch Design. Und das ist einfach ein komplett anderes Gerät als das Fold 3. Das ist klein, es ist leicht, man kann es zusammenklappen. Man hat aufgeklappten 6,7 Zoll Display, also ein ganz normales Phablet-Format. Mhm. Und zusammengeklappt hast du wirklich ganz kompakt. Das sind, ich kann mich jetzt nicht genau festlegen, aber es sind ungefähr so über 180 Gramm, 183 Gramm, 182 Gramm, irgendwie sowas. Also sehr, sehr, sehr leicht. Und das Schöne an dem Flip 3 ist jetzt, dass es hier ja auch ein Außendisplay gibt, aber dass das jetzt wirklich eine viel, viel bessere Funktion hat als beim Vorgänger. Also es ist einfach knapp 2 Zoll groß, also deutlich größer als das beim Vorgänger. Und hier hat man wirklich richtige Funktionen. Also hier kann man sehr viel machen, ohne das Smartphone aufmachen zu müssen. Okay. Also klar, Standardanzeigen gibt's immer, Benachrichtigungen, Wetter und Uhrzeit und Akku und Benachrichtigungen, zum Beispiel, was weiß ich, kommt eine WhatsApp rein oder eine SMS oder sowas. Aber hier kann man dann auch jetzt die Musik-App benutzen, dass man da Lieder weitermacht. Dann hat, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Samsung gesagt, man kann mit Samsung Pay benutzen, ohne das Handy aufmachen zu müssen. Also rein über das Außendisplay, okay. Also dass man es halt nicht aufmachen muss und dann irgendwie eben entsprechend das aktivieren muss, sondern auch über das kleine Display. Dann hat man.
Aber da müsste es ja einen Fingerabdrucksensor oder irgendwas geben zum Authentifizieren.
Es gibt einen Fingerabdrucksensor, der ist auch optisch an der Seite bei beiden. Ah. Also es gibt halt keinen, der unterm Display ist.
Okay.
Und der, dieses, also man kann ja schnell sagen, dass das eigentlich vielleicht auch stören kann in der Nutzung, dass man jedes Mal das Handy aufklappen muss für alles Mögliche.
Mhm.
Und das ist aber eigentlich dann dadurch für die kleinen Sachen, also die am Ende des Tages natürlich auch viel machen, ah, hier kommt wieder was rein, ich will gucken, wie das Wetter ist und bla bla bla, das kann man dadurch natürlich mit dem kleinen Display schon relativ gut abhaken sozusagen. Klar, es ist natürlich ein Unterschied, ob man jetzt das Smartphone so aus der Tasche zieht, hat dann auch ein Always-On-Display und hat dann sowieso schon alles gesehen. Ne, das gibt es dann natürlich auch, ist halt ein Argument dagegen. Ja, noch eine andere Richtung. Also die sind ja auch sehr empfindlich gewesen, die älteren Generationen. Samsung hat es jetzt hier wenigstens wasserdicht gemacht, IPX8. Also staubdicht ist es damit nicht. Mhm. Also am Strand sollte man es weiterhin nicht benutzen. Aber da muss man ja auch mit anderen normalen Smartphones auch noch aufpassen. Egal, was die für eine Zertifizierung haben. Es ist ja immer irgendwie, dass man da einen Schaden verursachen kann. Es gibt irgendwie eine neue Aluminiumlegierung, mhm, die Kratzer verhindern soll. Beim Fold ist es ja dann eben Stiftnutzung möglich. Die Spitze ist relativ, die ist ganz fein und die drückt sich auch ein. Also man kann da jetzt nicht mit Gewalt drauf rum. Die zieht sich automatisch zurück sozusagen, dass man da nicht zu stark drauf drückt und da irgendwas kaputt macht. Okay. Eine Folie gab ja beim Fold, ne, die Geschichten sind ja bekannt, dass dann die ersten Tester haben ja die Folie abgezogen vom, genau, Fold. Und das war aber ja eigentlich eine Folie, die zum Smartphone dazugehört, die maßgeblich zum Schutz beigetragen hat, und dann haben die Displays natürlich Schaden genommen. Die ist auch jetzt wieder drauf. Die Samsung empfiehlt es drauf zu lassen und die kann man natürlich auch, wenn da irgendwas ist, irgendwie austauschen lassen.
Mhm.
Auf jeden Fall, um das nochmal, also die Smartphones sollen irgendwie sicherer werden, zumindest was Flüssigkeiten angeht.
Ja. Wie dick ist denn das Flip? Ist das dann hosentaschenkompatibel, noch wenn es zusammengeflaltet ist, sozusagen?
Ja, also ich habe es mir in die Hosentasche gesteckt. Ich habe, es war eine ganz normale Hose. Also ich habe keine Skinny Jeans oder wie auch immer das Ding heißt, angezogen. Aber da ist ja wahrscheinlich alles dick, was man da reinsteckt, weil es eben so eng ist. Aber das war kein Problem. Bei so einer normalen Hose, also wir reden jetzt hier von einer, ich rede jetzt natürlich hier von einer Herrenjeans, war das kein Problem. Auch für Damen, die das in ihrer Handtasche haben. Eine kleinere Handtasche, gut, da passen natürlich auch ganz normale Smartphones in der Regel rein, aber es ist wirklich schön kompakt. Man kann eigentlich sagen, dieses Flip ist so ein massentaugliches Lifestyle-Produkt. Aber es ist trotzdem natürlich irgendwie ein Premium-Smartphone. Bei der Kamera muss man mal gucken, hat Samsung natürlich gespart. Da gibt es kein Teleobjektiv. Gibt natürlich dann es fängt bei 1049 Euro an, das Flip, und 1099, also 128 GB und 256. Also auch echt super. 50 Euro Aufpreis für einen doppelten Speicher kann man, ist wirklich in Ordnung.
Wie war es beim Fold? 17,99, 18,99.
Genau, richtig. Und da ist es halt eben auch neu, dass es vorher ja nur 256 GB Speicher gab beim Fold 2. Jetzt gibt es dann eben auch eine 512 GB Variante. Also wir haben hier dann 2,56 für 1,799 und dann auch nur 100 Euro Aufpreis. Also akzeptable 100 Euro für einen Doppelspeicher. Das ist schon, andere Hersteller verlangen ja da deutlich mehr.
Absolut.
Genau. Und das ist klar, das Gerät muss man sich überlegen, was natürlich auch berücksichtigen muss. Nehmen wir mal das Fold 2 als Beispiel. Das hat 1.949 Euro gekostet im August und ich glaube, es war, als ich das zum Prime Day, glaube ich, war das. Zum Amazon Prime Day. Ja. Ist ja irgendwie Mai oder so, mhm, April, irgendwann war der jetzt.
Juni, oder?
Ja, oder Juni. Genau, auf jeden Fall noch nicht lange her. Da waren wir bei 949 Euro für das Fold 2. Also Preisverfall von 1.000 Euro, was sehr, sehr viel ist. Also
da kriegt man noch einen Flip dafür.
Dafür kriegt man dann einen Flip. Und also man kann ja auch stark davon ausgehen, dass beide nochmal im Preis fallen. Samsung bietet jetzt, also wirbt zusätzlich mit einer Tauschprämie, also bis zum 26.08. kann man das halt vorbestellen. Ab dem 27. sind beide offiziell verfügbar und man kann hier irgendwie sein altes Smartphone, das geht dann über ein, ich glaube, Samsung hat da mit einem anderen Unternehmen eine Kooperation, das macht Samsung dann nicht selber. Aber die haben Geräte vom Galaxy S7 beispielsweise, die man da halt eintauschen kann. Die Geräte müssen bestimmte Bedingungen erfüllen. Da muss man dann mal gucken, nochmal, bevor man das macht. Es gibt natürlich dann auch keine Garantie. Muss man dann eben mal schauen. Aber 250 Euro werden erstmal angesetzt für ein Galaxy S7 mit 32 GB. Das ist echt in Ordnung. Ich habe nochmal
das ist ja ein uraltes Gerät.
Ja, eben. Das ist von 2016, glaube ich.
Ja.
Ja, und ich habe mal mit dem S10 Plus 512 GB geguckt. 540 Euro.
Kann man nicht mehr
gerne. Wenn man das jetzt so machen würde, hätte man für knapp 500 Euro ein Flip 3.
Das ist ein faires Angebot. Also gerade diese Ankaufangebote von Herstellern sind ja oft preislich deutlich unattraktiver als von Ankaufportalen. Also insofern ist das wirklich okay.
Definitiv. Ist auch nicht auf Samsung festgelegt. Die haben da eine ganze Litanei an Möglichkeiten, die man da auswählen kann. Also auch von anderen Herstellern. Ich glaube, auch ein Tablets von Samsung. Mhm. Kann man da alles irgendwie mal prüfen, ob sich das lohnt. Macht natürlich Sinn, wenn man jetzt nicht irgendwie noch ein halbes Jahr warten muss. Aber vielleicht braucht man jetzt gerade ein Smartphone und man interessiert sich dafür, dann hat man so eine gute Möglichkeit, sein altes auch noch loszuwerden und dann auch irgendwie eine gute Chance zu bekommen, dann halt auch diesen angezeigten Preis zu erhalten, weil ich meine, das geht ja dann direkt mehr oder weniger dann über den Hersteller, der auch daran interessiert ist, dass man zufrieden ist.
Absolut.
Ne? Nichts gegen die anderen Ankaufportale, da hattest du ja auch schon mal erzählt, dass du da gute Erfahrungen mit gemacht hast, je nachdem, wer das war. Aber es ist natürlich so, es ist nie eine Garantie. Ne? Man muss halt wahrheitsgemäße Angaben machen und so. Aber ich glaube, es sind auch Samsung nimmt auch Display-Schäden an.
Okay.
Da muss man mal genau bei den Menüs nochmal gucken, was dann damit gemeint ist. Also ich glaube, das Gerät muss noch funktionieren, ne? Aber so ein Display-Schaden, ein paar Kratzer oder sowas, muss man mal reinschauen. Aber ist auf jeden Fall durchaus interessant, dass man nicht gleich sagt, okay, mein Handy ist kaputt, das bringt eh nichts, einfach mal reingucken, okay, wenn man sich dafür interessiert, ja.
Dann gab es ja noch zwei Zubehörprodukte, ich nehme an, die Buds, die hast du dir ganz besonders lang angeguckt,
ja.
Nicht?
Genau, ja, irgendwie nicht, also ich war da sehr stark fokussiert auf die beiden Foldables.
Können die Buds denn, die neuen, drei heißen sie, glaube ich, ne?
Buds 2.
Können die irgendwas Besonderes, was die vorher nicht konnten? Ich meine nämlich so, wenn ich die Spezifikationen mal angucke, dass die jetzt ja designmäßig ein bisschen anders, aber ansonsten...
Ja, also die sind eher wieder in Richtung normal. Also im letzten Jahr, als die nannte man ja so Beans, also wie Bohnen,
genau,
aber die hießen trotzdem anders. Also das war nur so ein Deckname, die hießen eigentlich Buds Live, glaube ich.
Buds Live, genau.
Ja, und die haben so eine richtige Bohnenform gehabt. Die hatten ja auch gar keine Aufsätze, sondern da war das Prinzip, dass die sich einfach irgendwie im Ohr... Also in jedes Ohr anpassen.
Was bei mir, ehrlich gesagt, wirklich gut funktioniert hat.
Bei einem anderen Kollegen von uns auch, der sagte auch, dass die sich eigentlich ganz gut angeschmiegt haben. Und jetzt ist es eigentlich wieder so, dass man da wieder ganz normale, in Anführungszeichen, hat. Die ganz normale Form und da steckt man dann auch Aufsätze drauf. Und ich habe tatsächlich, man muss es einfach sagen, im Fokus waren einfach andere Geräte an dem Tag. Mal kurz das Case aufgemacht und dann hast du dann einfach, so wie man es auch von Apple kennt, dieses Pop-up da, die Anzeige, okay, so Akkustand sieht man da links, rechts oder so. Und dann sieht man, dass die verbunden sind. Ne? Also man muss jetzt nicht, glaube ich, erst Bluetooth muss natürlich so an sein, aber man muss jetzt da nicht erstmal ins Bluetooth-Menü oder so und das dann beim ersten Mal wahrscheinlich schon, aber sonst so aktiv.
Also ich muss sowieso sagen, das Koppeln von Buds, wir reden in dem Fall jetzt mal über Live, aber das ist bei den neuen auch nicht anders, das hat Samsung ähnlich wie Apple jetzt super gelöst. Also einmal mit dem Smartphone gekoppelt, ist es automatisch auch mit der Uhr gekoppelt und solche Geschichten. Also Hut ab, das funktioniert hervorragend. Mittlerweile habe ich gerade vor wenigen Wochen selbst erst wieder festgestellt.
Ja.
Ich wollte mit meiner tatsächlich Uhr die Buds koppeln und stellte fest, die waren schon gekoppelt. Was ich aber selbst nie gemacht habe, sondern nur mit dem Smartphone halt in dem Fall. Also insofern sehr schön gelöst, muss ich sagen.
ja, da merkt man dann, was die Hersteller dann versuchen halt. Ne? Die versuchen, ja, dass man mehrere Geräte aus einer Firma halt wirklich gut miteinander sprechen lässt. Ne? Also das macht ja auch Sinn. Dann hat man da ein Tablet und hat man hier ein Laptop noch und ein Handy noch und das soll ja alles möglichst nahtlos sein und das, genau, soll ja alles auch irgendwie, die Nachrichten sollen am besten gleichzeitig überall ankommen. Und ja, macht ja auch Sinn aus Firmensicht, wenn man da ein Nutzer alles aus einer Hand hat.
Absolut.
Dass die anderen Geräte sich da eben mal nicht verstehen oder sowas. Ne, das ist dann klar. Warum soll man auch eine Apple Watch mit einem Android-Smartphone, auch wenn es funktioniert, benutzen? Jetzt sind ja trotzdem nicht alle Funktionen da. Ist man einfach
umgekehrt, macht schon Sinn. Umgekehrt also geht ja nicht mehr mit der neuen jetzt, das wäre dann das vierte Produkt, die Galaxy Watch 4, aber macht insofern Sinn, weil die Samsung, in dem Fall die 3er halt noch, International Roaming kam, was bei Smartwatches bis halt eben zu der 3er Generation von Samsung vom vergangenen Jahr überhaupt nicht denkbar war, weil es offenbar für Smartwatches keine entsprechenden Modems gab. Auch die aktuelle Apple Watch kann das noch nicht. Ich habe das zwar mehrfach anklingen lassen, dass das ein Feature ist, was ich eigentlich erwarte von der nächsten, aber so ernsthaft Gerüchte in die Richtung gab's nicht. Heißt nichts, hat bei Samsung auch niemand im Voraus geschrieben. Eine Kollegin von uns hat dann irgendwann bei ihrer privaten Uhr gesehen, da ist ein Menü Datenroaming. Sag ich, okay, dann muss es auch funktionieren. Und tatsächlich, ich war jetzt im Juli in Italien, Galaxy Watch 3, gar kein Problem, funktioniert im italienischen Netz mit LTE, mit allem drum und dran. Feine Sache. Galaxy Watch 4, da ist ja doch ein bisschen was neu.
Genau, richtig. Das hatte Samsung ja vorher schon verkündet, dass sie mit Google was Eigenes, also sie nennt es dann auch eigenes Software-Ökosystem, was dann ja wieder bedeutet, ne, Geräte sollen miteinander besser verstehen können. Nennt sich One UI Watch und hatten sie dann auch gesagt, vor einem Monat oder zwei kommt die nächste Watch, also dann die Galaxy Watch 4 und die andere heißt Galaxy Watch 4 Classic, die sehen dann ein bisschen anders aus, die werden dann eben dieses One UI Watch haben.
Mit Wear OS 3 von Google als Unterbau sozusagen.
Genau, richtig. Und ich konnte mir die Uhr auch so ein bisschen angucken. Viel konnte man da bei dem Vorab-Event nicht machen. Da war die Uhr mal mit dem Smartphone verbunden, mal wieder nicht. Ne? Ist dann eben so, muss man mal abwarten, wenn man nachher mal ein Testgerät bekommt, dass man sich das eben mal genauer anguckt. Was ich aber sehen kann, also die Oberfläche, die war wirklich sehr übersichtlich. Also ich bin selber kein Nutzer von Android Smartwatches, aber es war wirklich sehr übersichtlich. Es sah wirklich gut aus, die Apps waren schön gestaltet, also die Oberfläche, das war schon attraktiv.
Da muss man sagen, das konnte oder kann Samsung auch bei Tizen, beim bisherigen Betriebssystem, das war immer eine Riesenschwäche bei Wear OS, also bei der Google-Software, deswegen hat das ja auch kein Mensch gekauft. Das ist ja das große Problem gewesen, weswegen sich Google vielleicht sogar eher an Samsung als umgekehrt gewandt hat, können wir nicht zusammen irgendwas machen, um den großen nach wie vor Smartwatch-Marktführer Apple mal anzugreifen. Vielleicht gelingt es mit dem neuen System. Google scheint noch nicht ganz so weit zu sein, die ganzen Googlen zu kommen zwar, einige allerdings möglicherweise verspätet. Also es soll zum Beispiel so sein, dass Google Pay jetzt zum Start noch nicht funktioniert, wird kommen. Samsung kündigt es ganz offiziell auf der Webseite auch an, aber jetzt zum Start noch nicht verfügbar, sagen auch die ersten Tester, die woher auch immer schon ein Gerät haben. Aber das lässt zumindest hoffen. Bei Spotify wiederum ist es wohl so, dass der Offline-Modus für Wear OS schon da ist, wird also auch funktionieren. Das ist auf jeden Fall schon mal eine feine Sache. Also ist auf jeden Fall ein Produkt, das man sich auch angucken sollte. Allerdings eben nicht als iPhone-Besitzer, denn anders als die bisherigen Samsung Smartwatches ist die neue Generation mit iOS nicht mehr kompatibel.
Mhm, genau. Auch eine wichtige Info ist, Samsung hat gesagt, dass die das One UI Watch erstmal nur für die Galaxy Watch 4 gedacht ist oder dann halt eben was dann danach kommt wahrscheinlich. Für das andere Geräte wie das Vorjahresmodell, die 3er, dass die sich irgendwie updaten lässt, das ist erstmal nicht geplant. Die sollen dann eben weiterhin mit Tizen laufen, sollen aber Updates bekommen. Weiterhin.
Ganz ehrlich, vielleicht geht's auch gar nicht. Andere Hardware, Ökosystem, andere Infrastruktur, wie auch immer. Es gab zwar schon wilde YouTube-Videos, Android auf einem iPhone, auf einem uralten oder so, aber das ist ja alles nie so gewesen, dass man das alltagstauglich hätte draufhacken können. Deswegen, ich meine, wir reden von einem völlig anderen Betriebssystem in dem Fall, was halt nur von der Oberfläche her praktisch dem bisherigen angelehnt ist, fortentwickelt wurde. Aber Wear OS ist nun mal nicht Tyson. Also unter Umständen geht's halt rein technisch gar nicht oder ist so viel Aufwand und vielleicht auch so groß die Gefahr, dass bei so einem Update möglicherweise dann 60% der Uhren über die Wupper gehen. Das bringt's ja dann auch nicht, wenn Samsung die Hälfte der ausgeliefert. Gut, die Besitzer würden sich freuen, aber für Samsung halt kein gutes Geschäft, wenn die Hälfte der Uhren dann ausgetauscht werden müssen. Die haben ja auch alle noch Garantie. Also insofern, das ist nachvollziehbar und ist im Endeffekt ja auch okay.
Genau. Und ansonsten, also ich freue mich drauf, die Geräte dann auch länger testen zu können. Gerade wie gesagt auch dieses Flip 3, was irgendwie nochmal einen anderen Stellenwert bekommen hat. Die alten Geräte waren irgendwie nicht so interessant und bei dem neuen aufgrund dieser Verbesserung und auch allein wegen Preises, also das war einige 100 € teurer, das Vorgängermodell beim Flip. Auch ist das größere ja günstiger. Man muss halt einfach mal gucken, wie das, ich meine, das Display soll ja sonst grundsätzlich problemlos halten. Samsung wirbt hier mit 200.000 Faltvorgängen, also das kriegt man wahrscheinlich so lange wie man das Smartphone nutzt, wahrscheinlich gar nicht zusammen. Ne? Müsste man mal ausrechnen. Oder man setzt sich hin und faltet wie wild, aber das ist ja dann dafür auch nicht gedacht. Und da fällt mir noch eine Sache ein. Es war lange im Gespräch, dass auch die Fan Edition, also die gab es ja letztes Jahr schon vom S20, S20 FE und S20 FE 5G. Jetzt soll es ja dieses Jahr auch ein S21 FE 5G geben. War im Gespräch, dass Samsung das irgendwie mit vorstellt. Gab einige Leaks dazu, da gab es dann die beiden Foldables, die Uhren und eben die Fan Edition, aber einige andere haben damit ja auch zu kämpfen mit irgendwie der Chipknappheit, Produktion wurde gestoppt, ist mittlerweile aber wieder aufgenommen worden und wird so September, Oktober wird damit gerechnet, dass die Fan Edition kommt, dann aber auch nur als 5G, ich glaube von der LTE-Variante hat man sich dann auch verabschiedet.
Gibt es die anderen noch als LTE-Variante? Das macht eigentlich gar keinen Sinn mehr.
Nein, gibt's gar nicht. In beiden Foldables steckt der Snapdragon 888 mit entsprechendem Modem. Da gibt's nichts Separates mehr. Gab's beim S21 ja schon nicht.
Das will nichts heißen. Es gibt auch chinesische Hersteller, die Snapdragon 888 verbauen und dann trotzdem nur LTE.
Ja, aber das ist dann hier nicht zu erwarten.
Stimmt, ja.
Genau. Und die gab ja beim S21 auch schon keine LTE, dann beim S20 nochmal separate LTE-Modelle. Davon hat man sich ja dann auch verabschiedet. Ist ja auch grundsätzlich vernünftig. Geräte kosten ja unterm Strich, also ja, vielleicht, wenn man jetzt separat nochmal von den beiden Foldables eine LTE-Variante hinlegen würde, dann wären die vielleicht günstiger. Aber ich glaube, am Ende macht das den Braten nicht fett, wenn man von so einem Preisverfall ausgeht. Also das ist dann halt auch...
Also das Flip, denke ich mal, kommt jetzt nächste Woche raus. Naja, reden wir im Oktober oder November für über 999 oder niedriger.
Ja, also da kann man vielleicht schon von über 100 €, ungefähr. Eben. Also das auf jeden Fall. Also wenn man sich jetzt noch nicht unbedingt eins braucht, da kann man noch ein bisschen warten. Gibt ja dann auch wieder wann Black Friday oder wie das alles heißt. Dann gibt's ja wieder Black Friday Week oder Month mittlerweile oder Year, wie das. Ne, da kann man natürlich auch wieder von Angeboten ausgehen. Also da, wenn man irgendwie Geld sparen möchte beim Smartphone-Kauf, dann entweder ein bisschen warten. Also das sind jetzt keine Unzeiten, die man da ins Land gehen lassen muss. Gerade auch, weil die Samsung hat ja mittlerweile eine super Prognosen davon, irgendwie 4 Jahren Updates. Also 3 OS-Updates, ein Sicherheitsupdate, je nach Modell muss man halt gucken. Dann hat man in einem halben Jahr noch längst kein altes Gerät, selbst nach einem Jahr kann man es sich noch holen.
Ach, schön.
Und oder halt eben, man guckt halt, wenn man ein Smartphone hat, was man jetzt loswerden will, ein älteres, und schaut sich mal dieses Tauschprogramm da an. Ja, da vielleicht noch einen Satz zu. Es gab irgendwie, da gibt's, da steht, am Anfang war es für mich ein bisschen verwirrend, es gibt so ein bisschen Tauschprämie und also zusätzlich zum eigenen Ankaufwert irgendwie noch eine Tauschprämie. Okay. Aber das ist dann irgendwie damit schon so drin. Also ich hatte erst verstanden, okay, es gibt einen Ankaufwert plus 200 Euro, aber das ist dann irgendwie so damit drin, da darf man sich da nicht verwirren lassen. Am besten, wie gesagt, sowieso mal diese Servicebedingungen da von dem Händler, Trade-In-Programm durchlesen. Aber kann durchaus Sinn machen. Also ich sag mal, das Beispiel von eben, wenn man jetzt noch so ein Gerät hat wie das S10 Plus oder halt auch so ein S7, also die 250 Euro Preisverfall, die werden beim Fold 3 irgendwann mit Sicherheit mal eintreten, aber das dauert trotzdem erstmal ein bisschen was.
Mit Sicherheit.
Und dann hat man ja trotzdem, in Anführungszeichen, erstmal diese 250 Euro oder wie viel auch immer gespart. Also ganz das genau. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Ja, ansonsten freue ich mich, wie gesagt, auf die Testgeräte, dass man da mal ein bisschen länger mit arbeiten kann.
Wir werden darüber berichten, was du an Erfahrungen dann machst.
Definitiv, das werden wir.
Alles klar. Alex, ich danke dir.
Ich danke dir, Markus.
Dann bis demnächst.
Bis demnächst.
Tschüss.
Tschüss.
Während wir die Podcast-Moderatoren bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.